The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 17. März. Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank, versucht das, was nur den besten Zirkusartisten gelingen mag, der Drahtseilakt. Dabei balanciert sie zwischen Stabilität und Krisenmanagement. Das gibt ihr Halt in diesen doch eher schwierigen Zeiten.
Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the three key ECB interest rates by 50 basis points in line with our determination to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term target.
Der Leitzins wird um 50 Basispunkte angehoben. Die Notenbank geht von einer Inflation von 5,3% in diesem Jahr aus. Im vergangenen Dezember lag die Prognose noch bei 6,3%. Soweit, so gut. Experten haben mit dieser Anhebung gerechnet, doch trotzdem glich dieser Auftritt am gestrigen Tag in Frankfurt nicht den vorherigen. Bei dieser Zinsentscheidung der Notenbank musste sie auf die jüngsten Ereignisse in den USA reagieren. Wie sie das zwischen den Zeilen gemacht hat, das weiß mein Kollege und Wirtschaftsredaktionsleiter Christian Stesiger. Guten Morgen, Christian.
Hallo, Chelsea.
Welches Signal sendet Christine Lagarde mit ihrer Zinsentscheidung? Was denkst du?
Also, was man sagen kann, ist, dass die Europäische Zentralbank alles Mögliche getan hat, um die Märkte zu beruhigen. Sie wollte auf keinen Fall Panik auslösen, das ist deutlich geworden. Und das ist ihr meines Erachtens auch gelungen. Die Investoren sind ja gerade sehr, sehr nervös. In den USA sind die ersten Banken pleite gegangen. Die Schweizer Großbank Credit Suisse strauchelt. Und die Leute haben Angst, dass es zu einer Finanzkrise wie 2008 kommen könnte. Da zählt dann jedes Wort und jede Geste von Christine Lagarde. Wenn die EZB die Zinsen jetzt nur um 0,25 Prozentpunkte oder gar nicht erhöht hätte, dann hätten die Märkte das möglicherweise als Alarmzeichen gedeutet. Die jetzige Entscheidung wirkt daher wie eine Beruhigungspille.
Ja, das können wir wahrscheinlich alle ganz gut gebrauchen momentan. Bei der Bekanntgabe der Leitzinsanpassung blickt Lagarde auch immer in die Zukunft und kündigt an, welche Schritte die EZB als nächstes unternehmen wird. Darauf hat sie dieses Mal aber verzichtet. Einfach vergessen oder steckt da mehr dahinter?
Also da steckt auf jeden Fall mehr dahinter, Chelsea. Sie hat gesagt, dass sie die nächste Zinsentscheidung von einer, Zitat, datenbasierten Analyse abhängig macht. Das heißt im Prinzip, wir warten ab, wir beobachten, wir müssen erstmal alle Fakten auswerten. Es gibt also keine Festlegung in keine Richtung. Das ist maximale Enthaltung sozusagen, die zweite Beruhigungspille.
Mhm. Aber nicht alle in der Kommission haben die Zinsentscheidung mitgetragen. Es gab auch Gegenwind. Warum?
Ja, der EZB-Rat besteht aus 27 Mitgliedern. Lagarde sagt, es hätten sich 3 oder 4 Mitglieder gegen die Entscheidung ausgesprochen, den Leitzins zu erhöhen. Die hätten lieber abgewartet oder erst einmal geschaut, wie sich das Bankensystem entwickelt. Die Gegenstimmen zeigen letztendlich auch das Dilemma, in der die EZB steckt. Sie kann die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, oder sie kann das Gegenteil tun, um den Unternehmen mehr finanziellen Spielraum zu erlauben. Das ist eben ein sehr schwieriger Drahtseilakt.
Und würdest du abschließend sagen, dass Lagarde diesen Drahtseilakt gut bewältigt hat?
Ja, ich würde schon sagen, dass sie das ganz gut hinbekommen hat. Sie hat am Ende das getan, was ihr eigentlicher Auftrag ist, nämlich die Inflation zu bekämpfen. Damit hat sie ihr wichtigstes Kapital verteidigt, nämlich Glaubwürdigkeit.
Das werden wir weiter beobachten. Vielen Dank, Christian.
Danke, bis zum nächsten Mal, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Rechtswissenschaftlerin und Parteienforscherin Professor Sophie Schönberger spricht über den Kitt, der unsere Demokratie zusammenhält, das Wir-Gefühl.
Demokratie ist eben keine One-Man-Show und das vergisst man sehr schnell, wenn man immer nur über die großen Freiheiten der Demokratie spricht.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt gibt ein Update über die amerikanische Bankenszene. Außerdem singen wir dem legendären Chor der BBC das Abschiedslied. Und wir wundern uns, was alles immaterielles deutsches Kulturerbe sein kann, vom Brunnenfest bis zum Hip-Hop-Beat. Der Philosoph Richard David Precht hat es mal schön auf den Punkt gebracht.
In einer Gesellschaft von asozialen Egoisten, ja, aus der wird langfristig keine funktionierende Demokratie und auch kein Staat, der lebens- und überlebensfähig ist.
Demokratie braucht Gemeinschaft. Und Demokratie braucht die Akzeptanz der anderen Meinung. Und das scheint momentan irgendwie verloren zu gehen. Statt Diskurs fliegen die Fäuste wie bei den Begegnungen zwischen Klimaklebern und genervten Autofahrern.
Verpiss dich! Hallo, Leute! Du bleibst da! Bleib dort!
Welche Rechte nehmt ihr euch denn hier raus?
Verpisst euch, Alter!
Die Verfassungsrechterin Sophie Schönberger ist Professorin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie hat einen Essay geschrieben über die Zumutung Demokratie und darin ganz besonders untersucht, welche Bedeutung das Wir in unserer Staatsform noch spielt. Gabor Steingart hat mit ihr darüber gesprochen. Sie sagt, dass die Krise der Demokratie eine Krise der Gemeinschaft ist, eine des Einander-Aushaltens und des Zusammenfindens. Hier das Gespräch.
Einen schönen guten Morgen, Frau Schönberger.
Hallo, Herr Steingart, grüße Sie.
Die Demokratie ist doch eigentlich das Schönste und Beste, was wir haben. Sie sprechen in Ihrem Buch von Zumutungen. Welche Zumutungen eigentlich?
Die Zumutung, das ist eine Demokratie, der oder die andere. Also wir haben ein großes Freiheitsversprechen in der Demokratie. Und das ist auch das Tolle. Also ich bin eine große Freundin der Demokratie, verstehen Sie mich nicht falsch. Sie macht ein großes Freiheitsversprechen, sie macht ein großes Versprechen von Mitwirkung. Aber das geht alles nur um den Preis, dass ich halt mich selber einordne in eine demokratische Gemeinschaft, in der jeder genau gleich viel wert ist, in der also meine Interessen, meine Wünsche, meine Meinungen genauso viel wert sind wie die von jedem anderen Menschen auch. Und das ist halt irgendwie auch eine Zumutung.
Ja, manche sehen sich in der Tat ja nach einer homogenen Gesellschaft, aber wenn man das, wie ich, nicht tut und davon ausgeht, ich habe meine Meinung, Sie haben Ihre, dann ist doch eigentlich in der Demokratie das eine sehr komfortable Situation, dass wir uns aushalten, vielleicht sogar unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Gewerkschaften gründen, unterschiedliche Kirchen auch haben und angehören, eigentlich doch ein sehr kommoder Zustand.
In der Tat, also das ist vergleichsweise kommod, wenn man es mit anderen Erscheinungen, mit anderen Herrschaftsformen vergleicht. Aber trotzdem ist dieser Befund nicht von allen gleichermaßen geteilt. Und wir sehen halt schon im Moment eine Entwicklung, bei denen es für viele so ein bisschen schwierig wird, ein bisschen unerträglich wird, nicht nur zu akzeptieren, dass der andere eine andere Meinung hat, sondern dass diese andere Meinung dann möglicherweise auch die Mehrheit ist und ich mich dem fügen muss.
Sie sprechen von der Relativierung des Selbst, also dass man sich selber in der Demokratie eben auch nicht absolut setzen darf, richtig?
Ganz genau. Also Demokratie ist eben keine One-Man-Show und das vergisst man sehr schnell, wenn man immer nur über die großen Freiheiten der Demokratie spricht, die ich überhaupt nicht kleinreden möchte. Aber die Kehrseite davon ist eben, dass ich mich eben auch selber einordnen, selber zurücknehmen muss und damit leben muss, dass ich nicht der Nabel der Welt bin.
Und Sie meinen, das Beruhigende an dem Gedanken ist, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, aber dafür muss der andere sich mir gegenüber auch zurücknehmen. Dieser Deal sozusagen, der trägt nicht mehr?
Der trägt halt weniger in einer Gesellschaft, die halt sehr stark von Individualisierung, von Selbstoptimierung, von Selbstverwirklichung getragen ist. Also je mehr man sich selber wichtig nimmt, je mehr Möglichkeiten man hat, um sich selber wirklich wichtig zu nehmen. Das ist ja auch eine große Errungenschaft, dass wir eben in vielerlei Hinsicht von bestimmten sozialen Druck, von bestimmten Zwängen befreit sind. Aber die Kehrseite ist eben, dass uns die Übung vielleicht auch verloren gegangen ist, zu sagen, ich bin nicht alleine auf der Welt. Und gerade in der Demokratie heißt das, dass ich andere Menschen aushalten muss, dass ich die Mehrheitsentscheidung aushalten muss und dass ich auch damit leben muss, dass die anderen möglicherweise gewinnen, auch wenn ich das für ganz falsch, furchtbar, schlimm und schädlich halte.
In den Großstädten haben wir die Cancel Culture und all diese Ausdrucksformen des sich Abwendens vom anderen. Gleichzeitig ein Gutteil der Gesellschaft macht es auf seine Art, geht gar nicht zur Wahl, liest keine Tageszeitung mehr. Das heißt, schaltet sich in gewisser Weise raus aus diesem demokratischen Prozess von Meinungsbildung. Eine Art Erstarrung ist in diesem Teil der Gesellschaft eingetreten. Wie passt das in das Bild, den anderen nicht auszuhalten? Man ist dann einfach ja mit sich selbst offenbar zufrieden.
Genau. Also wenn ich mich halt ganz rausziehe aus den demokratischen Institutionen, wenn ich sage, ach, das funktioniert eh alles nicht, das ist eh blöd, das ist alles korrupt, dann muss ich das natürlich auch nicht aushalten, sondern bin ich in so einer Fundamentalopposition, wo ich dann möglicherweise noch nicht mal das bessere Modell habe, wenn ich mich nicht autoritären Gedanken stärker zuwende, sondern einfach nur sage, das ist alles blöd. Und dann muss ich das auch nicht mehr aushalten, weil ich es mir auch gar nicht mehr zu eigen mache.
Vielen geht die Demokratie zu weit. Sie sagen, hier kann jeder die Enteignung von Wohnungseigentümern fordern und auch ein Volksbegehren dazu starten. Oder man kann sich auf der Straße festkleben, das Grundgesetz beschmutzen, klassische Kunst kaputt machen. Vieles davon ist die Demokratie, das wäre ja die andere Seite der Medaille, in dieser Individualisierungsform zu weit gegangen, Ihrer Ansicht nach?
Das sind klassische Erscheinungsformen einer liberalen Demokratie. Also Demokratie, wie wir sie als liberale Demokratie verstehen, bedeutet eben nicht nur, dass die Mehrheit gewinnt, sondern dass wir auch im Rahmen der Rechtsordnung die Möglichkeit haben, unsere Meinung kundzutun, dass wir die Möglichkeit haben, Volksbegehren, die manche vielleicht für schwierig oder problematisch halten, anzuzetteln, wenn das eben die Verfassungslage hergibt. Insofern würde ich sagen, geht die Demokratie da nicht weit, sondern das sind ganz normale Formen einer liberalen Demokratie. Das muss alles in bestimmten Grenzen bleiben, aber die sehe ich im Moment auch in keiner Weise gefährdet.
Auch bei den Klimaklebern nicht?
Sagen wir mal so, es ist ja nicht so, dass wir da einen rechtsfreien Raum hätten. Die Polizei, die Staatsanwaltschaften, die Gerichte machen da ihre Arbeit. Es gibt legitime Formen von Protest. Es gibt Protest, der die Grenzen der Strafbarkeit überschreitet. Ich bin da ehrlich gesagt sehr gelassen.
Das heißt aber, Demokratie in Ihrer Übersetzung heißt auch, ich muss ein bisschen Gelassenheit üben, ich muss verstehen und auch akzeptieren und vielleicht sogar auch glücklich sein damit, dass andere nach einer anderen Fasson glücklich sein möchten, politisch.
In der Tat, also Gelassenheit scheint mir tatsächlich ein wichtiger Punkt, aber tatsächlich Gelassenheit in Ansehung des anderen. Also nicht ein, ich kapsel mich von allem ab und mach mein Ding und dann ist es leicht gelassen zu sein, sondern einfach zu sagen, okay, es gibt andere Ansichten, die können eben auch mal in der Mehrheit sein, aber jede andere Form der Regierung wäre auf alle Fälle schlimmer als das.
Das Zusammenfinden ist nicht so leicht und manchmal scheitert es auch. Sie versuchen ja, uns Hilfe zu geben sozusagen. Wie kann eine Gesellschaft aus diesen vielen Ichs, auch Egos und Super-Ichs, wieder zusammenfinden, ohne dass gleich die Demokratie in Gefahr ist? Wie helfen Sie uns da?
Also ich habe sozusagen nicht den Stein der Weisen gefunden. Ich habe nicht das unmittelbare Rezept gefunden. Schön wäre es, wenn ich das hätte. Sondern ich möchte eigentlich eher so ein bisschen die Aufmerksamkeit ein bisschen auf einen Punkt richten, der vielleicht so ein bisschen verloren zu gehen droht, nämlich die alltäglichen Begegnungen, in denen ich den anderen überhaupt erstmal wahrnehme, ohne dass ich mit ihm in einen anspruchsvollen, anstrengenden Meinungsaustausch oder politischen Streit trete. Nämlich einfach erstmal auf einer ganz banalen Ebene sehe und wahrnehme, was es für Menschen gibt, dass das sehr unterschiedliche Menschen sind und dass die alle mit mir den öffentlichen Raum und damit im übertragenen Sinne auch die demokratische Gemeinschaft teilen. Das können Begegnungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Park, in der Bibliothek, an ganz vielen öffentlichen Räumen sein. Da gibt es ja auch viele Entwicklungen, die in diese Richtung gehen und ich plädiere dafür, das stärker eben auch unter dem Aspekt der Demokratiepolitik in den Blick zu nehmen.
Also eher so ein bisschen, ich sag mal, sozialpädagogisch miteinander sprechen. Das ist Ihre Empfehlung?
Also ich würde sagen, miteinander sprechen ist immer gut, aber ich würde eben noch einmal weiter drunter ansetzen und sagen, miteinander sprechen ist eine ganz komplizierte Angelegenheit, eine voraussetzungsvolle Angelegenheit, das misslingt auch schnell. Aber da die Bedingung dafür, dass das überhaupt funktionieren kann, ist überhaupt in so einem basalen Sinne miteinander zu leben. Nicht in einem unmittelbaren Sinne, sondern wirklich sich zu begegnen, sich wahrzunehmen, gemeinsame Räume zu haben. Das ist sozusagen die Vorstufe von dem, was dann als anspruchsvolle Anforderung, nämlich als Gespräch, sich dann noch draufsetzen kann.
Sind Sie schon mal nicht zur Wahl gegangen?
Ich bin tatsächlich einmal nicht zur Wahl gegangen, weil ich am Wahltag so stark erkrankt bin, dass ich es nicht mal geschafft habe, an dem Tag noch irgendwie Briefwahl zu organisieren. Ansonsten nicht. Ansonsten bin ich immer gegangen.
Dann sind Sie eine vorbildliche Demokratin. Das ist wahrscheinlich auch die Voraussetzung dafür, dass man über Demokratie ein Buch schreibt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Schönberger, dass wir dieses Thema einmal umrundet haben.
Ich bedanke mich auch.
Sind Sie eigentlich schon Pioneer? Wenn nicht, dann möchte ich Sie an dieser Stelle auf unser zeitlich limitiertes 1-Euro-Angebot aufmerksam machen. Für 4 Wochen können Sie alle Artikel, Newsletter und Podcast wie zum Beispiel Der achte Tag oder das neue Investment Briefing hören, lesen und erleben und uns so besser kennenlernen. Jetzt ganz easy abschließen auf thepioneer.de. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. Kommen Sie mit an Bord. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist der Bankenkrimi noch längst nicht ausgestanden. Die neuesten Infos hat Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Die Silicon Valley Bank ist längst kollabiert, aber auch andere Häuser sind weiter am Kämpfen. Die First Republic Bank hat ungefähr die gleiche Größe wie die Silicon Valley Bank und hat diese Woche massiv an der Börse verloren, auch gestern wieder. Wie ist der aktuelle Stand, Anne?
Ja, die First Republic Bank hat diese Woche zeitweise über 70% an Börsenwert verloren. Das lag einfach daran, dass die Anleger Angst hatten, dass die Bank als nächstes dran sein könnte und schließen muss. Gestern gab es auch wieder Meldungen, dass Sparer ihr Geld aus der Bank abziehen würden. Also gab es wieder die Angst an der Wall Street, dass die Bank nicht mehr flüssig sein könnte. Der Aktienkurs geriet dann zunächst auch wieder deutlich unter Druck. Dann kam allerdings die Kehrtwende. 11 große Banken, darunter JP Morgan, die Citigroup, Wells Fargo und Goldman Sachs sagten zu, der First Republic Bank 30 Milliarden Dollar an Einlagen zu geben, damit die Bank flüssig bleibt. Koordiniert war das ganze Vorgehen von den Behörden. Diese Nachricht sorgte dann auch echt wieder für großes Aufatmen. Die Aktie der First Republic Bank konnte zum Schluss sogar mit einem Aktienplus von 10% schließen. Dennoch ist sie immer noch mit 50% im Minus in dieser Woche und auch vorbörslich zeichnete sich gerade wieder ein deutliches Minus bei der Aktie ab.
Dann lass uns noch auf die Zahlen von FedEx schauen. Wie geht es dem Logistikriesen aus Memphis?
Ja, geht so. FedEx konnte im abgelaufenen Quartal deutlich weniger Gewinn und Umsatz machen. Beim Umsatz gab es einen Rückgang um 6%. Mit dem Gewinn, obwohl der auch zurückging, konnten aber trotzdem die Analystenerwartungen übertroffen werden. Die hatten noch schlechtere Zahlen erwartet. Für das laufende Jahr ist FedEx aber echt optimistisch. Der Konzern glaube, die Kosten deutlich senken zu können und hob deshalb auch den Ausblick an. Die Anleger hier an der Wall Street waren deshalb auch echt vergeblich mit den Zahlen und freuten sich über diesen Ausblick. Für die FedEx-Aktie ging es nachbörslich um 11,5% nach oben.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die BBC ihren legendären Chor, die BBC Singers, einfach abschafft. Und das ganz schäbig kurz vor dem 100. Jubiläum der Gruppe. Die britische Sendeanstalt spart gerade an allen Ecken ein und hatte die BBC Singers eh schon auf 20 Mitglieder gekürzt. Der Chor hat in der Musikszene auf der Insel ein hohes Image und performte sehr breit. Von geistlichen Liedern der Mittelalterdichterin Hildegard von Bingen bis hin zu Songs von den Pet Shop Boys oder wie hier ganz klassisch von Johann Sebastian Bach. Es ist der einzige vollprofessionelle Kammerchor auf der Insel, dass der jetzt auch dem Rotstift zum Opfer fällt, sorgt für Empörung. Weit über 100.000 Menschen haben eine Petition dagegen unterschrieben. Viele Dirigenten und Künstler melden sich zu Wort. Zachary Oramo, Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra, schrieb auf Twitter: Ich bin angewidert von den Ankündigungen der BBC. Die Streichung der BBC Singers ist eine Aktion von eklatantem Vandalismus. Lauter kleine Amateurchöre im ganzen Land solidarisieren sich, wie hier ein Jugendchor aus Newham, der einen Minisong dazu gepostet hat. Don't stop the
die Singles.
Der Chor soll verschwinden, bevor die diesjährigen BBC Proms starten. Das ist eine traditionelle Konzertreihe für klassische Musik, bei der die Gruppe immer auftrat. Das BBC Management will so verhindern, dass es dort zu Solidaritätsbekundungen kommt. Dabei weiß doch jedes Kind, bei einem Protest ist es wie bei einem guten Chor. Wenn man ihn stumm machen will, dann wird er nur lauter.
Don't stop the BBC Singers!
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Was es alles für neue Einträge für Deutschland im UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes gibt. Darin würdigt eine offizielle Kommission, Zitat, kreative, inklusive und innovative Kulturformen in Deutschland. 13 neue Einträge gibt es, zum Beispiel die Fischerteppiche in Vorpommern oder besser gesagt deren handwerkliche Fertigung. Fischerteppiche sind traditionelle Teppiche aus Schafswolle, auf denen Motive rund um das Meer zu sehen sind, Schiffe und Fische und Möwen, alles kunstvoll dargestellt. Auch der Kachelofenbau ist dabei oder das Brunnenfest in Bad Dürrenberg oder das traditionelle Steigerlied, der melancholische Kultgesang der Bergmänner. Aber am meisten überraschend ist der Heidelberger Hip-Hop, der jetzt auch Kulturerbe ist. Der was? Viele wissen nicht, dass die Wiege der deutschen Hip-Hop-Kultur nicht in Stuttgart liegt, wo die Fantastischen Vier herkommen. Ende der 80er nahmen junge Menschen aus Heidelberg in Baden-Württemberg die Kultur des Sprechgesangs auf und machten ihr eigenes Ding daraus. Einer der Helden von damals war und ist Torch. Mitte der 80er hieß er MC Mitte. Sein Sound war wegweisend.
Ich verlang nicht viel, nur dass ihr euch daran erinnert. Aus Jux treten wir noch manchmal auf im Jutz. Wenn eine andere Band nicht kann vor 20 Mann, aber wen juckt's? Unser Geld von der GEMA hat die Nena und das Thema nie. 99 MCs, wo ist AC? Wir waren noch Stars, die Karriere ist vorbei, das war's. Ihr rockt die Charts und wir hocken in den Bars. Lange Mädels an den Arsch und leeren Glas nach Glas. Ihr habt jetzt den Stress und wir den Spaß.
Die UNESCO-Kommission argumentiert, dass in der Szene jeder mitmachen konnte und sich die Hip-Hop Kultur ausbreitete von Heidelberg aus in den Rest des Landes bis nach Berlin, zum Beispiel zu diesem Künstler Megalo.
Eins für die Familie, zwei für die Menschen, die mich brauchen, drei für diese Liebe zur Musik und vier. Und all die Menschen, die dran glauben.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen mutigen Start in diesen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Sie fragen mich, kann ich inzwischen von der Mucke leben? Könnt mir noch immer um 4 Uhr morgens im Bus begegnen. Sie fragen mich, ob das Bild, das ich Ihnen gerade mal zu schwarz ist. Abgeturnt von den Sparauflagen wie Varoufakis. Geld bescheiden, verkehre noch in denselben Kreisen. Morbiter Junge, ich will hier raus und die Welt bereisen. Die Zeit wartet auf keinen, ich lauf meinen Träumen nach. Mit jedem neuen Tag kann ich es mir nur selbst beweisen. Streben nach Glück, ich jage, werd nur vom Warten müde. Morgens im Lager, tagsüber Studio und abends Bühne. Ich mach meinen Job, mach keine Pausen, ich mach die Dichtung. Arbeite Schicht, üb mich im Verzicht, denn ich hab Verpflichtung. Sie fragen mich, wenn ich rappe, ob ich noch Spaß dran habe. Wir feiern heute zusammen die Verdrängung harter Jahre. Zähl die Segen, die ich habe im Leben. In Zeiten der Dürre kann ich nicht mehr warten auf Regen. Ich lass es fließen. Für die Familie, zwei. Für die Menschen, die mich brauchen, drei. Für diese Liebe zur Musik und vier. Und all die Menschen, die dran glauben, eins. Für meine Vorfahren und Nachfahren, zwei. Für alle, die Support gaben und da waren, drei. Für alle Freunde und Verwandten, für alle neuen Träume, die entstanden. Ich gab mein Leben, kam zurück, gab es wieder. Bildersprache sind Pilgerfahrten wie nach Medina. Aus einer Welt, die nicht fabelhaft wie von Amelie war. Nur am Schwitzen, kein Fall am Strand sitzen mit Margarita. Versuch es trotz aller lebenden Zweifel beizubringen. Die Welt hat keine Zeit für die Probleme eines Einzelnen. Bau mich selbst täglich auf, um nicht zu zaudern. Versuch mit Sound einen Geldregen aus dem Nichts zu zaubern. Sollte vor Jahren schon gleich am Start gehen, ich warte noch immer. Alle Songs geschrieben im 2 Quadratmeter Badezimmer. Keine Beschwerden, nur ich und meine Gefährten. Der Weg ist steinig und finster, das Licht muss scheinen im Herzen. Vernichte Zweifel in Werten, der Sicht auf eigene Stärken. Geh deinen Weg, du kannst nicht den meinen bewerten. Zähl die Segen, die ich habe im Leben. Darf nicht aufgeben, in Zeiten der Dürre kann ich nicht mehr warten auf Regen. Ich lass es fließen, für die Familie. Zwei. Für die Menschen, die mich brauchen, drei.
diese Liebe zur Musik und wir und all die Menschen, die